findet ihr in 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15. 2. Könige und dort Kapitel 6, Vers 15. Und es ist die Geschichte, wo es um Elisa geht. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat hinaus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Ich wünsche Jascha Gottes Segen für die Predigt, die den Titel trägt: Ich sehe was, das du nicht siehst.
So, jetzt hören mich auch alle die, die in den Wohnungen noch zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch hier auf der Örtlimatt sein darf, auch wenn es für mich ja gar nicht so eine Seltenheit ist. Evelyn hat schon gesagt, ich bin eigentlich an 3 Tagen der Woche hier auf dem Gelände und doch ist es was ganz Besonderes, hier vor euch zu stehen, in einem wieder deutlich besser gefüllten Saal als auch schon und mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Für mich eine Riesenfreude ist, dass ich in lauter Gesichter blicken darf und wieder die Möglichkeit habe, zu sehen, ob ihr mir bei der Predigt zustimmt, ob ihr überhaupt nicht einverstanden seid, irgendwie ein Feedback bei der Predigt zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie schwierig das sein kann, hier vorne zu stehen und alle Gesichter haben nur Masken vor sich. Wir sind es in unserer Kultur nicht gewohnt, dass wir Amen oder Halleluja rufen, um zuzustimmen oder andere Dinge reinrufen, um unsere Ablehnung auszudrücken. Ich bin es doch mehr gewohnt, mal ein lächelndes Gesicht zu sehen, ein Nicken zu sehen, vielleicht auch mal ein Kopfschütteln zu sehen, weil man gerade überhaupt nicht folgen kann. Und ich hoffe, dass uns das lange erhalten bleibt. Wenn wir früher, als ich noch kleiner war, als Familie zusammen unterwegs waren mit dem Auto und dann ganz lange Autofahrten gemacht haben, und für mich als Kind war eine Autofahrt von einer halben Stunde schon eine ganz lange Autofahrt, dann haben mein Bruder und ich uns meistens oder oft die Zeit mit einem Spiel vertrieben. Wir saßen im Auto, wir haben uns irgendwelche Dinge angeschaut und dann haben wir gespielt: Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Man schaut in den Raum, man sucht irgendeinen Gegenstand und man verrät nur die Farbe. Und wenn ich an der Reihe war, dann war es eine große Freude, eine Farbe genannt zu haben, sodass mein Bruder minutenlang raten musste, denn er kam nicht darauf. Genauso groß war aber der Frust, wenn mein Bruder eine Sache rausgesucht hat und ich habe sie einfach nicht entdeckt. Wenn wir uns die heutige Geschichte anschauen, während der Predigt mit euch beschäftigen möchte, dann habe ich den Eindruck, dass es in dieser Geschichte genau um ein solches Spiel schon fast handelt. Um ein Spiel, das man nennen könnte: Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir lesen in dieser Geschichte von einer Person, und es passiert mir so häufig, wenn ich über Geschichten predige, dass dort Personen vorkommen, die keinen Namen haben. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass ich ein Gespür für solche Geschichten habe oder ob es wirklich so viele Geschichten in der Bibel gibt, wo Personen keine Namen tragen. Wir wissen eigentlich nur, dass es hier einen Diener gibt und dieser Diener scheint eine gewisse Morgenroutine zu haben. Was genau er am Morgen so in welcher Reihenfolge alles erledigt, davon berichtet die Bibel gar nicht viel. Aber wir erfahren, dass es wohl ein zuverlässiger Diener gewesen sein muss. Denn in meiner Vorstellung sind zuverlässige Diener Frühaufsteher. Und dieser Diener, von dem wir jetzt gleich lesen möchten, er war so ein Paradebeispiel für einen Frühaufsteher. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam die Geschichte in 2. Könige Kapitel 6 aufschlagen. Und dass wir dort Vers 15 mal gemeinsam lesen. Wir haben ihn gerade auch schon von Evelyn gehört, aber wir werden uns während der Predigt eigentlich nur in diesen Versen, in dieser Gegend aufhalten. Es lohnt sich also, die Bibel in dem Bereich aufzuschlagen. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr steht früh am Morgen auf und in meiner Vorstellung ist dieser Diener gleich am Morgen nach draußen auf die Dachterrasse gegangen. Keine Ahnung, was er dort gemacht hat. Vielleicht sich einfach gefreut am Sonnenaufgang, sich vielleicht einfach an der frischen Luft erfreut. Vielleicht hat er auch etwas zu tun gehabt, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall stelle ich mir vor, er steht dort draußen auf dieser Dachterrasse. Er richtet seinen Blick außerhalb von der Stadt und er sieht, die Stadt ist umringt von Kriegswagen. Was dieser Diener nicht weiß, ist, was vorher schon alles passiert ist. Direkt in den Versen vorher, ab Vers 8, erfahren, oder eigentlich noch früher, erfahren wir, dass die Israeliten einen Feind haben. Dieser Feind sind die Aramäer oder auch die Syrer, die praktisch schon seit einiger Zeit versuchen, aus dem Norden her Israel zu überfallen und möglichst bis nach Samaria, bis zur Hauptstadt vordringen zu können. Und jetzt stehen also hier einige Soldaten aus diesem Heer, der Aramäer, der Syrer, direkt vor der Tür. Was wird sich dieser Diener Gottes wohl gedacht haben? Wahrscheinlich wird der erste Gedanke gewesen sein, jetzt ist es um unser bescheidenes Dörfchen geschehen. Wenn es die Aramäer schon geschafft haben, bis an unsere Mauern vorzuziehen, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie die Stadt einnehmen. Er wusste aber nicht, dass die Aramäer eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht vorhatten, die Stadt einzunehmen. Das Problem wird uns in den Versen vorher erwähnt. Grundsätzlich gibt es eigentlich noch ein viel größeres Problem, was die Aramäer haben. Wenn der aramäische König gemeinsam mit seinen Beratern eine neue Taktik, eine neue Strategie ausgearbeitet hat, wie sie wohl dieses Nordreich Israels Stück für Stück einnehmen sollten, dann ist es ihnen jedes Mal passiert, dass scheinbar der Feind genau Bescheid wusste, was sie vorhatten. Egal wie raffiniert die Idee war, egal wie viele Ecken sie gedacht haben, der Feind, und damit war Israel gemeint, war ihnen immer einen Schritt voraus. Nicht überraschend, dass wahrscheinlich für den König von Aram irgendwann der Verdacht aufgekommen ist, dass es in den eigenen Reihen wohl einen Maulwurf geben muss. Dass es in den eigenen Reihen einen Verräter geben muss, der die Geheimnisse, die sie dort in diesem engen Kreis besprechen, direkt frisch gebacken den Israeliten präsentiert. Eine andere Erklärung gab es nicht dafür, dass sie immer darauf vorbereitet waren. Und dieser König erforscht nach, er versucht herauszufinden, was sind die Gründe, wer ist der Verräter in unseren Reihen? Und irgendwann erfährt er, dass einer seiner Diener zu ihm kommt und er sagt, mein König, wir haben keinen Verräter in den eigenen Reihen. Aber im Nordreich gibt es einen Propheten, den Elisa. Dieser Elisa kriegt von Gott mitgeteilt, was du in deinem Schlafzimmer besprichst. Und für diesen König von König der Aramäer gab es keine andere Möglichkeit mehr, als zu sagen, wir gehen hin, wir holen uns diesen Elisa. Wenn er schon alles weiß, dann soll er wenigstens nicht bei denen sein, sondern irgendwo bei uns gefangen oder vielleicht sogar für eigene Dienste einzusetzen. Warum auch immer. Auf jeden Fall schickt der König der Aramäer seine Truppen los, seine Pferde und Kriegswagen und starkes Heer, um diesen Elisa abzuholen. Ich möchte mit euch gerne diesen Abschnitt lesen, 2. Könige, Kapitel 6, Vers 14 bis 17. Wir werden uns heute in diesen vier Versen aufhalten, weil ich den Eindruck habe, dass in diesen vier Versen so viel drinsteckt, was uns auch für unser persönliches Leben helfen kann. 2. Könige, Kapitel 6 und dort ab Vers 14. Da sandte er, also der König von der Aramäer, da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand, hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen rund um Elisa. Ich finde es eine extrem spannende Geschichte und ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass ich Freude habe an Geschichten aus den Königebüchern. Aber auch hier ist wieder so eine Geschichte oder so ein kurzer Abschnitt, da geht mir das Herz höher. Wir lesen von diesem Diener, der wie gesagt dieses feindliche Heer erblickt hat. Und es ist auch spannend, dass wir hier innerhalb von Vers 14 und Vers 15 gleich zweimal die Erwähnung haben, dass dort vor dem Tor Pferde und Kriegswagen und ein starkes Heer stehen. Also scheinbar war die Gefahr wirklich groß. Es wird deutlich betont, dass dort die Gruppe, die den Elisa abgeholt hat, nicht aus zwei Soldaten bestanden hat. Scheinbar war dem König von Aram bewusst, dass wenn er den Elisa abholen möchte, er ein größeres Heer aufstellen müsste. Und so steht dort eine ganze Gruppe an Soldaten, ich weiß nicht wie viele, aber wenn sie zweimal betont werden, dann muss es ein mächtiges Heer gewesen sein, was hier vor der Stadt steht, um den Elisa abzuholen. Eine verständliche Reaktion von diesem Diener, der dieses Heer sieht und das Einzige, was er scheinbar ausdrücken kann, ist: Mein Herr, was sollen wir tun? Gibt es vor diesem gewaltigen Heer noch irgendeine Möglichkeit, dass wir doch noch mal den Kopf aus der Schlinge ziehen können? Zwischen diesen Zeilen von diesem Diener lese ich Aussichtslosigkeit, Angst, ja, vielleicht sogar Fantasien des Dieners von Dingen, die er gehört hat, was die Aramäer bereits schon alles in anderen Bereichen des Landes angerichtet haben. Vielleicht sind den Aramäern schon Gerüchte vorausgegangen, was sie alles bereit sind zu tun und welche Gräueltaten sie bereits angerichtet haben. Aber im krassen Gegensatz zu dieser Frage des Dieners steht die Antwort, die Elisa gibt: Fürchte dich nicht. Im Alten Testament kommt diese Aussage 65 Mal vor. Es ist aber spannend, dass in ganz, ganz vielen dieser 65 Stellen meistens diese Aussage von Gott kommt. Meistens ist es ein Engel des Herrn oder wer auch immer, nicht immer, aber an vielen Stellen ist es eigentlich ein Mutzuspruch, den eigentlich Gott an eine Person oder eine Gruppe richtet, die gerade vor einer schwierigen Situation steht, die Angst hat, entweder weil sie gerade direkt Gott begegnet ist und befürchtet hat, dass sie daran vergehen wird, in Situationen, in denen das Volk bedroht wird. Und immer wieder kommt diese Aussage: Fürchtet dich oder fürchtet euch nicht. Elisa wendet sich genau mit dieser Aussage an seinen Diener. Und wenn wir jetzt nicht schon bis zum Ende gelesen hätten, dann müssten wir uns eigentlich die Frage stellen: Elisa, warum sollte man keine Angst haben, wenn scheinbar die gesamte Stadt von Feinden umringt ist? Hast du mal wieder einen Plan, wie wir rauskommen können? Hast du eine Idee, wie wir jetzt wieder irgendwie es schaffen können, unterzutauchen, wenn sie eigentlich schon direkt vor dem Tor stehen? Ich habe den Eindruck, dass Elisa hier etwas sieht, was der Diener zu diesem Zeitpunkt noch nicht sieht. Vielleicht auch noch gar nicht sehen kann. Während zunächst der Diener etwas gesehen hat, was Elisa wahrscheinlich noch nicht gesehen hatte, nämlich gerade, dass die Soldaten vor der Tür stehen, sieht jetzt Elisa etwas, was zu diesem Zeitpunkt der Diener noch nicht sieht. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Diese Aussage ist von diesem Abschnitt her ziemlich der Mittelpunkt. Und wenn wir uns den Text noch weiter analysieren würden, dann würden wir merken, dass wir auch hier eine leicht chiastische Struktur haben. Wir haben also hier direkt von diesem Aufbau, von diesem Text, direkt im Mittelpunkt stehen, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind. Ich habe den Eindruck, dass der Schreiber, der diese Geschichte hier festgehalten hat, besonders auch diese ganze Geschichte auf diesen Punkt zugespitzt hat. Wahrscheinlich geht es ihm gar nicht so sehr um die Größe des Heers, um die Geschichte mit dem Spion und was weiß ich, was alles passiert ist, was spannend ist, was uns interessiert. Aber ich habe den Eindruck, die Kernbotschaft, die hier in diesem Text drinsteckt, ist die Aussage: Zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Für den Diener muss das eine merkwürdige Aussage gewesen sein. Der Diener mit seinen Augen sieht dieses gewaltige Heer vor der Stadt stehen. Er sieht diese Macht, die in diesem Militär steckt. Und Elisa redet davon, dass auf unserer Seite mehr wären. Es muss für ihn verrückt, vielleicht schon etwas naiv geklungen haben. Und dann folgt das Gebet von Elisa: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Elisa hat wohl keine Freude gehabt, wie ich damals bei der Autofahrt, den anderen lang auf die Folter zu spannen. Sich daran zu erfreuen, dass er etwas gesehen hat, was der andere noch nicht sehen kann. Elisa scheint diese Freude, man mag es vielleicht auch Schadenfreude, gar nicht groß zu genießen. Vielmehr liegt es ihm daran, seinem Diener ebenfalls diesen Blick zu ermöglichen, den er bereits hat. Diesen Blick für dieses noch viel größere, viel zahlreichere Heer, als das direkt vor der Stadt steht und ihm Sorgen macht. Elisa hat diesen Blick und er bittet Gott, dass auch Elisa diesen Blick bekommen würde. Und der Diener errichtet seinen Blick auf und er sieht den Berg voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Anstelle, dass vorher zweimal erwähnt werden, dass Pferde und Kriegswagen und ein starkes Heer vor der Stadt steht, erkennt jetzt der Diener etwas oder sieht etwas, was Elisa bereits schon lange gesehen hat. Keine Pferde, keine Kriegswagen, kein starkes Heer, sondern feurige Pferde und Kriegswagen, die scheinbar wie einen Gürtel um dieses feindliche Heer außenrum bildet. Für Elisa war es völlig klar, dass dieses mickrige Heer vor der Stadt niemals eine Chance haben wird, wenn es das himmlische Heer, das auf den Bergen außenrum zu sehen ist, es nicht zulassen würde. Elisa wusste, dass sie in dieser Stelle mit großem Abstand in der Mehrheit sind. Etwas, was zu diesem Zeitpunkt der Diener überhaupt nicht erkennen konnte. Die Geschichte nimmt ein positives Ende. Die Soldaten, die um die Stadt herum gewartet haben, um Elisa abzuholen, werden von Gott mit Blindheit geschlagen. Und Elisa an der Spitze nimmt dieses ganze Heer mitten auf den Marktplatz von Samaria, dort, wo sie ja ursprünglich eigentlich mal hinkommen wollten, aber nicht in diesem Zustand. Elisa überredet den König des Nordreichs, diese Soldaten nicht abzumetzeln, sondern stattdessen ein großes Festmahl vorzubereiten, sie noch gut zu stärken und sie anschließend wieder zurück in ihr Lager zu schicken. Ab diesem Zeitpunkt hatte das Nordreich zunächst einmal eine gewisse Ruhe gehabt. Wir lesen kurz danach wieder, dass das Nordreich angreift, aber wahrscheinlich werden da einige Jahre auch dazwischen gelegen haben. Dieses Wegschicken, nachdem er sie erstmal verköstigt hat, hat dem König des Nordreichs zunächst mal ein paar Jahre Ruhe geschenkt. Aber ich möchte gar nicht so sehr auf dieses Ende eingehen. Ich habe den Eindruck, dass in dieser Geschichte zwei Menschentypen sich gegenüberstehen. Da stehen zum einen mal der Diener. Der Diener sieht auch etwas, was Elisa nicht sieht. Zumindest zunächst nicht sieht. Der Diener ist früh am Morgen aufgestanden und er sieht eine große Gefahr. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich die Geschichte lese und tatsächlich dieser Diener auf der Dachterrasse oder auf der Stadtmauer steht und er dieses Heer sieht, dass er seinen Blick nach unten richten muss. Er muss nach unten schauen, um dieses Heer zu sehen von seiner Position aus. Und er sieht, dass tatsächlich dort eine große Gefahr vor der Stadt lauert. Für ihn ist bewusst, dass er die Menschen in seiner Umgebung vor dieser Gefahr warnen muss. Und so rennt er zu Elisa und sagt, Elisa, was sollen wir tun? Eine große Gefahr ist vor der Stadt. Wer kann uns noch helfen? Was können wir tun, um uns gegen diesen enormen Angriff zu schützen? Gegen eine Gefahr, wo wir doch selbst so hilflos sind. Und doch verbreitet er damit diese Botschaft der Gefahr. Er verbreitet Angst, er verbreitet Schrecken. Demgegenüber steht aber Elisa. Elisa sieht auch etwas, was der Diener nicht sieht. Elisa sieht, dass hinter diesen Soldaten der ganze Berg voll ist mit feurigen Wagen. Elisa richtet seinen Fokus gar nicht so sehr auf das, was unten vor ihm ist, sondern vielmehr das, was oben auf den Bergen ist. Elisa ist derjenige, der die Rettung sieht und viel mehr Beachtung der Rettung schenkt als der scheinbaren Gefahr vor der Stadt. Elisa ist der sich im Vertrauen an Gott wendet und große Freude daran hat, auch den Blick von seinem Diener auf das zu richten, was doch eigentlich wichtig ist. Das viel größere Heer dahinter. Und Elisa ist der bereits in dieser aussichtslosen Situation, dieser scheinbar aussichtslosen Situation, bereits eine Botschaft der Rettung weitergibt. Ich glaube, wir haben auch unter uns diese zwei Gruppen von Menschen. Die viel die Gefahren sehen, die Ängste verbreiten und die frohe Botschaft sehen. Ich finde es spannend, ich werde später noch ein Zitat vorlesen von Spurgeon. Manche von euch sagt der Name Charles Spurgeon etwas. Ich lese gerne Zitate und zum Teil auch kürzere Bücher von ihm. Er redet hier von diesem fröhlichen Geheimnis, dass die haben, die auf Jesus blicken. Ja, Geheimnisse sind etwas Schönes. Und es ist etwas, ich habe es vorhin zu Beginn schon gesagt, Geheimnisse sind etwas, die eine gewisse Macht auch mit sich bringen. Ich habe Freude, wenn mein Bruder nicht weiß, was ich weiß. Und wenn ich meinen Bruder auf die Folter spannen kann, bis er irgendwann bei ihm der Groschen gefallen ist und er weiß, was gemeint ist. Genauso aber frustriert es mich auch, wenn scheinbar mein Bruder oder jemand anders einen großen Wissensvorsprung hat und diesen Wissensvorsprung ausnutzt. Wenn Spurgeon hier von diesem fröhlichen Geheimnis spricht, dann geht es ihm nicht darum, dass die eine Gruppe gegenüber der anderen Gruppe einen Wissensvorsprung hat. Da geht es nicht darum, dass die einen mehr Macht ausüben können, weil die anderen scheinbar etwas nicht wissen. Das fröhliche Geheimnis, das Nachfolger von Jesus Christus kennen, ist ein Geheimnis, das im besten Fall kein Geheimnis bleiben soll. Es ist ein Geheimnis, das die Botschaft der Rettung, die Botschaft des Heils beinhaltet. Und es ist der Wunsch dieser Menschen, die diesen Blick, diesen Elisa-Typ verkörpern, anderen Menschen dazu zu bringen, dass auch sie diesen Blick gewinnen können. Es ist das Gebet derer, die mitfühlen mit den Menschen in ihrer Umgebung, dieses Gebet: Herr, öffne ihre Augen, dass auch sie sehen können, was ich sehe. Wir haben nicht die Freude, Menschen auf die Folter zu spannen, weil wir uns wohlfühlen können mit der Botschaft, die wir kennen. Und es uns egal ist, dass die anderen die Botschaft nicht kennen. Wir haben eine Botschaft, die mit einem Auftrag verbunden ist, auch anderen Menschen dazu beizutragen, die Augen zu öffnen. Nicht, weil wir besser sind, weil wir klüger sind, sondern weil uns etwas gezeigt wurde, was für viele eine so frohe Botschaft sein kann. Eine Botschaft, wenn die Feinde vor der Stadt lauern. Eine Botschaft, die wir haben, wenn wir in Krisensituationen sind, denen wir selbst nicht mehr weiter wissen. Jeder von uns kann die Entscheidung treffen. Möchte ich ein Dienertyp sein? Jemand, der die Gefahr sieht, der auch vor der Gefahr warnt? Oder ob wir Elisa-Typen sein möchten, die ebenfalls die Gefahr wahrnehmen, die nicht wegschauen, aber die wissen, dass dahinter noch jemand steht, der viel, viel stärker und viel, viel größer ist. Es gibt einen Spruch, der lautet: Gott und ich, das ist immer die Mehrheit. Ich wünsche mir, dass wir das in unserem Alltag erleben dürfen, genauso wie es Elisa in dieser Geschichte erkannt hat. Gott und ich, wir bilden die Mehrheit. Jeder von uns hat die Entscheidung, ein Dienertyp oder ein Elisa-Typ zu sein. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns dafür entscheiden, Elisa-Typen zu sein. Ich möchte diesen Diener nicht verurteilen. Er hat völlig menschlich reagiert. So wie wahrscheinlich die meisten reagieren, wenn sie vor einer großen Herausforderung, vor einer großen Gefahr stehen. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir dieses fröhliche Geheimnis weitergeben können. Ich lese euch noch das Zitat von Charles Spurgeon vor. Gott hat Heere im Hinterhalt, die sich in der Stunde der Not zeigen werden. Die Mächte, die auf der Seite des Wahren und Guten stehen, sind den Mächten des Bösen weit überlegen. Lasst uns deshalb zuversichtlich bleiben und wie Männer und Frauen voranschreiten, die ein fröhliches Geheimnis besitzen, das alle Furcht enthebt. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Der Kampf mag schwer sein, aber wir wissen, wie er enden wird. Der Glaube ist in der Überzahl, weil er Gott auf seiner Seite hat. Derer ist mehr, die bei uns sind, denn derer, die bei ihnen sind. Amen.